Barrierefreiheit, das ist ein riesiger Katalysator für Innovationen und das wird auch ein Punkt, der wird oft nicht gesehen. Die Innovationen, die kommen dann meistens unserer ganzen Gesellschaft zugute und nicht nur Menschen mit Behinderungen.
Da sehe ich wirklich ein riesiges Potenzial im Bereich der KI und im Bereich von Big Data. Im Bereich Bilderkennung haben wir heute schon erste Entwicklungen, die für uns blinde Menschen und sehbehinderte Menschen wirklich bahnbrechend sind.
Radikal Digital, der MSG-Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien.
Digitale Barrierefreiheit und Inklusion ist das Thema, das wir heute besprechen wollen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, denn gerade wir denken immer, wenn wir über Software sprechen, klar, die muss funktionieren. Das muss so sein, dass der Nutzer das gut nutzen kann, ansprechende Gestaltung. Die UX muss passen sozusagen. Aber für viele sind die IT-Anwendungen eben nicht so einfach zu nutzen und erfüllen genau dieses Versprechen nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Lösungen tatsächlich getestet sind und auch so funktionieren, dass die Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt stehen und zwar alle. Ja? Also das heißt, wir gehen ja immer davon aus, dass jeder vor der Software sitzt, keine Einschränkungen hat und die auch super nutzen kann. Aber ganz viele Menschen können das eben nicht. Und deshalb wollen wir dieses Thema heute in den Mittelpunkt stellen. Denn ich glaube, in der digitalisierten Welt ist auch Barrierefreiheit im digitalen Kontext ein ganz wichtiges Thema, ist ein entscheidender Punkt für faire Teilhabe an den sozialen Prozessen, aber eben auch an wirtschaftlichen Prozessen. Und wir haben gesetzliche Entwicklungen, die da im Moment versuchen, in die richtige Richtung zu gehen. Wir haben aber auch, und das stellen wir fest, noch leider keine richtige vollständige Durchdringung in allen Bereichen, was schade ist. Und die Frage stellt sich, warum ist das so? Und deshalb wollen wir schauen und wollen heute darüber sprechen, wie muss so die Nutzererfahrung gestaltet sein, wie muss sie getestet werden, wie können Zugangsbarrieren abgebaut werden, welche Barrieren gibt es denn überhaupt und wo geht die Reise in der Zukunft hin? Und ich freue mich heute ganz besonders, dass Franziska Kronek, Franzi, da ist heute von MSG Research und Judith Faltl, Geschäftsführerin des BfW in Würzburg und Landesvorsitzende des BBSB, auch mit MSG-Background, aber Judith wird gleich selbst noch was zu sagen. Ich würde einfach mal gerne den Ball euch rüberspielen und euch nochmal bitten, dass ihr euch vielleicht mal ganz kurz vorstellt, ein paar Sachen zu euch erzählt noch. Was ist euer Background? Wo kommt ihr her? Und vor allem auch, was macht ihr heute? Und warum beschäftigt euch genau dieses Thema? Warum setzt ihr euch so stark dafür ein, dass diese Barrieren, die ich gerade skizziert habe, in Zukunft einfach nicht mehr existieren? Ich würde mal sagen, Judith, you go first.
Ja, okay. Ja, ich bin Judith Faltl. Ich bin Softwareentwicklerin und habe über 30 Jahre in der IT gearbeitet, zunächst als Entwicklerin und dann als Projektleiterin. Da kommt der MSG-Background unter anderem rein. Ich war jahrzehntelang für die Automobilbranche unterwegs als Entwicklerin und Projektleitung, dann auch einige Jahre im Public-Sektor und habe zuletzt auch Angebote zum Thema digitale Barrierefreiheit begleitet und getestet. Und seit 30 Jahren engagiere ich mich als Lobbyistin, als ehrenamtliche Landesvorsitzende des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. Ich bin selber betroffen und die berufliche Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen ist maßgeblich mittlerweile abhängig von digitaler Barrierefreiheit.
Franzi?
Ich bin die Franzi, ich bin UX-Designer bei MSG Systems und ich habe User Experience Design studiert an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Und ich bin auf das Thema aufmerksam geworden wegen einem von meinen Professoren, der Dr. Simon Nessler, der hat uns im Studium schon toll hingeführt, hat da Kurse dazu gegeben und seine Studenten eben für das Thema begeistert, uns auf die Barrieren aufmerksam gemacht. Das hat mich dann dazu motiviert, dass ich meine Masterarbeit über Barrierefreiheit geschrieben habe. Das und auch der Fakt, dass ich auch Hörgeräte trage und deswegen so ein bisschen nachvollziehen kann, was da das ein oder andere Problem ist. Und die Masterarbeit habe ich zusammen mit der MSG Research schreiben dürfen, wo ich jetzt eben auch arbeite. Und da tun wir gerade einiges, um uns dann auf die Umsetzung von Barrierefreiheit besser vorzubereiten. in der Zukunft.
Das heißt also, wenn man es mal so grob umreißen kann, natürlich, ihr habt eine eigene Betroffenheit, die ihr mitbringt und ein hohes Interesse, auch wirklich da was voranzubringen und zu bewegen. Und ja, das Thema Inklusion und Barrierefreiheit im digitalen Kontext, Judith, bei mir ist extrem hängen geblieben nach wie vor. Du hast es wunderschön beschrieben, du hast ja auch eine hohe Affinität zu IT und hast selbst gesagt, das kann natürlich ein wunderbares Zugangstor sein, um die Barrierefreiheit zu fördern. Allerdings kann es auch, und du hast es so hart ausgedrückt, Arbeitsplätze killen, wenn es nicht richtig funktioniert. Also es kann praktisch Enabler sein, es kann aber auch Disabler sein. Vielleicht würdest du das einfach nochmal ausführen, weil ich denke, jemand, der einfach da keine Betroffenheit hat, der kann sich das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, das mache ich gerne. Also dazu möchte ich vorausschicken, damit wir blinden und sehbehinderten Menschen einen Computer bedienen können, ist ein sogenannter Screenreader notwendig. Das ist ein Bildschirmausleseprogramm, um es mal sehr wörtlich auf Deutsch zu übersetzen. Was macht dieses Programm? Wie auch immer technisch besorgt sich dieses Programm die Informationen, die ihr am Bildschirm seht, und setzt sie dann für blinde Nutzende entweder in Braille um, da gibt es so ein Ausgabegerät, das nennt sich Braillezeile, da wird Blindenschrift angezeigt, oder es wird vorgelesen, das, was am Bildschirm steht, und oder zusätzlich auch noch vergrößert, auf diesem Bildschirm angezeigt. Es ist aber nicht nur eine 1:1 Umsetzung der Texte, das reicht heute nicht mehr aus, sondern ich muss auch Informationen über die Textgestaltung und über die Interaktion mit der jeweiligen Software erhalten. Also sind es Buttons, Listen, Checkboxen und so weiter. Und nun ist es aber so, dieses Programm, dieser Screenreader horcht sozusagen an bestimmten Schnittstellen, da greift er die Info ab und schickt sie dann an mein Gerät. Wenn aber die Software, weil der Entwickler nicht dran gedacht hat oder warum auch immer, diese Informationen an dieser Stelle nicht liefert, an dieser Schnittstelle, dann bleibt mein Bildschirm buchstäblich schwarz. Und ich habe es immer wieder erlebt in meiner Entwicklerzeit oder auch in meiner Projektleiterinnenzeit, dass durch Software-Updates plötzlich diese Schnittstellen nicht mehr versorgt wurden. Und dann war es wirklich so, ich schalte in der Früh ein, starte meine Software und lese einfach nichts. Einfach null. Und dann kann ich natürlich durch Konfiguration meines Screenreaders, durch Add-ons, die ich entwickeln lasse, was erledigen. Aber mir war immer klar, wenn ich das nicht hinkriege, dann ist von heute auf morgen Schluss.
Deshalb ist es total wichtig, genau an den Punkten auch anzusetzen und ich glaube, da auch Lösungen zu entwickeln und vielleicht auch Prozesse zu entwickeln, um genau dieses ganze Thema zu verändern, zu verbessern für digitale Teilhabe für alle. Franzi, was sind so die größten Herausforderungen, Hürden, wenn wir gerade heute auch noch über digitale Barrierefreiheit sprechen? Du hast dich ja wirklich schon aus vielen Perspektiven mit dem Thema auch auseinandergesetzt.
Es gibt unfassbar viele Gesetze, Standards, Leitfäden zur Barrierefreiheit, die alle ihre Berechtigung haben. Die sind auch super wichtig und die sind toll dokumentiert, aber die eignen sich zur Bewertung und ganz und gar nicht zur Konstruktion von digitalen Produkten und Dienstleistungen und Systemen. Da haben wir dann so Beispiele wie das Projektleiter, die können aus den Standards nicht rauslesen, wie viel Budget, wie viel Aufwand das Ganze mitbringen wird in so einem Projekt und wie viel sie da am besten einplanen sollen. Dann haben wir das Problem, dass diese Standards in praktische Arbeitsschritte umzuwandeln, das ist ziemlich zeitaufwendig, das ist ziemlich komplex, weil die ergebnisorientiert formuliert sind, eben passend zur Bewertung. Das heißt, am Ende soll die Benutzeroberfläche mit einer Tastatur bedienbar sein. Aber in Projekten fehlt uns einfach die Umsetzbarkeit. Wie mache ich denn jetzt diese Benutzeroberfläche mit der Tastatur bedienbar? Wie geht das? Und noch ein Problem, das man ganz oft sieht, sind so unklare Zuständigkeiten in einem Projekt. Wer ist jetzt verantwortlich für welche Richtlinie? Wer ist verantwortlich, was genau umzusetzen? Das haben wir ganz oft in Projekten. Und das führt dann einfach dazu, dass die Barrierefreiheit nicht von Beginn an berücksichtigt wird, sondern im Projekt immer so weiter nach hinten geschoben wird und irgendwann landet das Ganze dann bei den Entwicklern. Und die Entwicklung, die ist aber komplett der falsche Ort, um mit Barrierefreiheit zu beginnen in einem Projekt. Das führt einfach zu einer sehr bruchstückhaften Umsetzung. Wir haben einzelne Teile, die sind dann barrierefrei und aber viele andere nicht. Am Ende brauchen wir in den allermeisten Fällen dann ein ziemlich umfangreiches Redesign und das ist einfach unfassbar teuer.
Also das, ganz wie du es richtig sagst, dass man eben auch viele Konzepte von vornherein schon ganzheitlich denkt und dann sind wir im Grunde auch bei dem ganzheitlichen Ansatz. Ja, du hast jetzt gerade über die Produktentwicklung, über die Softwareentwicklung gesprochen. Wenn wir jetzt über Barrierefreiheit, digitale Barrierefreiheit im ganzheitlichen Kontext sprechen, wir haben jetzt ja ein paar Facetten angerissen. Was sind so aus eurer Sicht die entsprechenden Punkte, die wir hier als Eckpfeiler aufzeichnen sollten? Wir haben natürlich den beruflichen Kontext, wir haben aber auch Zugang zu bestimmten digitalen Leistungen im privaten, im gesellschaftlichen Kontext. Wenn wir jetzt da dran denken, wir wollen hier einen Schritt weitergehen, was sind so aus eurer Sicht wirklich die Eckpfeiler, die da zu berücksichtigen sind? Judith, vielleicht mal mit deiner Person mal angefangen.
Ja, ich möchte gern das, was die Franzi sagt, nochmal aufgreifen. Wichtig ist wirklich der ganzheitliche und der übergreifende Ansatz, dass das ein Thema im Projekt wird, ähnlich wie wir später die Qualitätssicherung betreiben oder den Datenschutz, der wirklich sich über alle Bereiche hinweg zieht und ein Prinzip der gesamten Softwareentwicklung sein muss. Und dann, das haben unsere Erfahrungen auch schon früher bei MSG gezeigt, ist der Mehraufwand wirklich im einstelligen Prozentbereich, den ich reingeben muss, wenn ich es von Anfang an und ganzheitlich betrachte. Ich vergleiche das immer ganz gerne so mit dem Thema, wenn ich in ein Gebäude nachträglich einen Aufzug einbaue, dann habe ich wahnsinnig Herausforderungen mit der Statik, mit den Anschlüssen an die Stockwerke. Und wenn ich das aber von vornherein mitdesigne, dann ist der Mehraufwand zwar auch da, aber wesentlich geringer und es ist von vornherein ein Verständnis. Und es passiert eben nicht das, was die Franz ja auch gerade beschreibt, dass am Schluss die Gekniffenen die sind, die Software entwickeln und das plötzlich jetzt irgendwie reinfriemeln müssen. Also der ganzheitliche Ansatz als ein Dogma oder als ein Element im Projekt ist da enorm wichtig.
Und würdest du auch sagen, es gibt schon, sag ich mal, im Zuge auch technologischer Entwicklungen schon positive Trends, Entwicklungen, die man da auch schon erkennen kann? Weil wir haben ja auch gesagt, also sowohl Software, aber auch Technologie kann Enabler sein.
Ja, also da sehe ich wirklich ein riesiges Potenzial im Bereich der KI und im Bereich von Big Data. Da steckt wahnsinnig viel dran. Im Bereich Bilderkennung haben wir heute schon erste Entwicklungen, die für uns blinde Menschen und sehbehinderte Menschen wirklich bahnbrechend sind, wo ich Bildbeschreibungen bekomme, die wirklich schon fast sinnlich sind, also dass mir ganze Szenen beschrieben werden und mit der Chance jetzt auch wirklich in schnellster Zeit große Datenmengen zu bearbeiten, kann ich natürlich auch bildliche Umgebungsanalysen machen, kann ich dann letztendlich auch in der Softwarebedienung vermutlich irgendwann nutzen, dass überhaupt nicht mehr irgendwelche Schnittstellen abgegriffen werden, sondern vielleicht Screenreader irgendwann einfach den Bildschirm wirklich erkennen und ich in interaktiven Dialogen rausfinden kann, was da denn steht und was ich da bedienen kann.
Wir haben jetzt auch im Vorfeld ja schon mal so zumindest mal versucht, so drüber zu springen, welche Bereiche ihr mit besonderem Handlungsbedarf auch versehen würdet. Wo drückt der Schuh ganz besonders? Vielleicht, Judith, mach du doch nochmal vielleicht den Block fertig und dann würde ich einfach den Ball wieder weiterspielen zu Franzi, die auch da wirklich sich viele Gedanken gemacht hat und auch einige Punkte sieht, die verbessert werden müssen.
Ja, also wo sehe ich den größten Handlungsbedarf? Den sehe ich wirklich im Bereich der beruflichen Teilhabe, also Software, die in den Unternehmen, in den Kommunen, in der Verwaltung verwendet wird. Weil das kann mich wirklich, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, enablen, aber auch disablen. Und da halte ich es für absolut notwendig, dass da mehr geschieht und dass wir da endlich vorankommen, dass es einfach nicht mehr sein kann, dass überhaupt kein barrierefreies Tool auf dem Markt ist für bestimmte Prozesse. Und das ist in ganz vielen Bereichen noch so. Und dann, was ich mir als Person als zweites wünsche, ist immer dann, wenn es um mein Geld geht. Und das ist für euch Sehende nicht vorstellbar, aber es gibt kaum barrierefreie Bankanwendungen, wo ich mein persönlichstes, nämlich meine eigenen Geldgeschäfte, wirklich selber barrierefrei steuern kann. Und im Gesundheitssystem ist es eigentlich analog. Also digitale Gesundheitskarte ist ein Drama für uns blinde Menschen.
Und das sind ja im Grunde die beiden Bereiche, die wirklich maßgeblich für unser Existieren notwendig sind. Das Geld und die Gesundheit, ja. Also schon wichtige Bereiche. Franzi?
Ich würde das Thema aufgreifen nochmal so ein bisschen aus Entwicklersicht oder aus Sicht von, wie stelle ich dann als Unternehmen was Barrierefreies zur Verfügung, was digital Barrierefreies. Oft gehen wir ja davon aus, dass wenn ich jetzt auf meiner Webseite Alternativtexte anbiete und so ein bisschen auf Rot-Grün-Schwäche aufpasse, dann habe ich Barrierefreiheit durchgespielt. Und die ganzen Checklisten, die im Internet so rumgeistern, die man da so findet, die zählen 4, 5 kurze Stichpunkte auf und verleiten dann einfach dazu zu denken, damit habe ich jetzt den Großteil schon gemacht und bin quasi barrierefrei. Und das ist aber falsch. Wir machen das, oder die Leute, die diese Checklisten anbieten, die tun das, weil sie natürlich niemanden mit einer riesigen Informationsflut abschrecken wollen. Deswegen halten sie die Checklisten kurz, stark vereinfacht. Und ich frage mich einfach, ob das nicht zu kurz gedacht ist und ob das nicht dazu führt, dass wir Barrierefreiheit viel weniger umsetzen, weil wir den Menschen gar nicht vermitteln, was denn zur Umsetzung alles dazugehört, wenn wir nur diese ganz kurzen Checklisten anbieten. Und das zweite Problem, das ich auch sehe, ist, dass wir als Dienstleister halt natürlich das Problem haben, dass wir gar nicht so viel Einfluss darauf haben, ob Kunden jetzt Barrierefreiheit umsetzen möchten oder nicht in ihren digitalen Angeboten. Das heißt, wir können das empfehlen, aber das bedeutet nicht, dass die das unbedingt annehmen müssen. Es kam schon vor, dass trotz einer Empfehlung und auch trotz geltender Gesetze Barrierefreiheit einfach nicht berücksichtigt werden sollte im Projekt. Und da habe ich jetzt noch einen ganz wichtigen Tipp für die Projektleiter. Und zwar am besten Barrierefreiheit sollte es in einem Projekt nicht gefordert sein, immer explizit als Nicht-Ziel definieren, um sich selber abzusichern, weil die Auftraggeber sonst implizit davon ausgehen können, dass Barrierefreiheit im Projektumfang mit drin ist. So nach dem Motto, das ist doch klar, dass das auch umgesetzt werden muss. Das gehört ja einfach dazu. Das ist ja Stand der Technik.
Ja, also Stichwort ist doch klar, dass es umgesetzt werden muss, ist im Grunde auch das Stichwort für die Legislative und die Gesetzgebungen, die wir auch zumindest im Intro schon kurz angesprochen haben. Jetzt wissen wir ja, dass digitale Barrierefreiheit und da hofft man sich ja viel auch durch das OZG gefördert werden soll, dass auch das BFSG und das BGG in die Richtung gehen sollen. Aber Judith, wie siehst du das? Sind wir da schon auf dem richtigen Weg? Gehen die Gesetze aus deiner Sicht da schon weit genug? Und sind das die richtigen Punkte, die da gesetzt werden?
Ja, ganz viele Abkürzungen. Ja. Also die Gesetze sind da. Auch die Normen sind da, hat die Franz ja schon beschrieben. Und da sind wir auf einem guten Weg. Was entscheidend ist und aus meiner und unserer Sicht fehlt, sind zum einen die Umsetzungsfristen sind viel zu lange, wenn ich da 2040 lese, bei manchen Dingen. Und das Zweite, was fehlt und fällt mir schwer, es zu sagen, aber mittlerweile stehe ich wirklich dazu, wir brauchen Sanktionen. Sanktionierte Vorgaben, wir haben seit 15 Jahren als Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention angenommen, die berufliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung sicherstellen will. Und wir haben aber immer noch, so wie es die Franzi gerade beschreibt, einfach Softwareprojekte, wo digitale Barrierefreiheit explizit nicht umgesetzt wird, weil es halt der Auftraggeber nicht bezahlen will, nicht fordern will. Und das ist aus meiner Sicht ein No-Go. Also ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wir Sanktionen brauchen, sonst kommen wir nicht entscheidend voran.
Und um es vielleicht nochmal ganz kurz einzuordnen, also das BGG, das Behindertengleichstellungsgesetz und das BFSG, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, OZG im Übrigen noch das Onlinezugangsgesetz, also die ganzen Abkürzungen zu den Gesetzen. Franzi, wie schätzt du das ein? Du hast es ja selbst auch schon gesagt, leider gibt es ganz viele Gesetze und die werden nicht eingehalten. Gehen jetzt die neuen Gesetze und die Ziele schon in die richtige Richtung? Und eins und zwei, wenn es nicht so ist, wie schafft man es eben, da die Einhaltung stärker vielleicht zu sanktionieren, aber auch hinzubekommen? Ja.
Also einmal, was ich gut finde, ist, die Gesetze, die werden immer strenger. In Deutschland, aber auch international. Und das ist erstmal was Gutes, das ist erstmal was Tolles. Und da habe ich auch wieder einen kleinen Tipp für die Leute, die jetzt Projekte durchführen. Um für die Zukunft gleich von Anfang an gerüstet zu sein, kann es manchmal wirklich sinnvoll sein, die Standards einzuhalten, auch wenn mein konkretes Produkt jetzt noch nicht davon betroffen ist. Das kann sich nämlich ziemlich schnell ändern. Also da spart man sich dann vielleicht in Zukunft das ein oder andere Redesign, wie die Judith gerade auch schon gesagt hat. Wenn dann diese Fristen ablaufen, dann muss ich es eh redesignen. Das heißt, wenn ich langfristig denke, spare ich mir da auf jeden Fall Kosten. Was ich auch, wie die Judith das schon gesagt hat, momentan gar nicht sehe, ist einfach die Durchsetzung von den Gesetzen. Öffentliche Stellen, die müssen eigentlich schon lange komplett barrierefrei sein, die sind es aber nicht. Also ich frage mich da schon, wofür brauche ich überhaupt Gesetze, wenn nicht mal der Staat sich selber dran hält.
Mhm. Also das ist schon echt ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Ich denke schon, dass die Gesetze an der richtigen Stelle ansetzen. Die Frage ist wirklich, wie schafft man es, die dann auch wirklich konsequent in die Umsetzung zu bringen. MSG ist ja ein IT-Unternehmen, Software ist ja sozusagen ein wesentlicher Bestandteil auch eurer DNA, ja. Und die Frage ist, und das haben wir zumindest jetzt schon mal gestriffen, von Beginn an müssen wir ja überlegen, wie schaffen wir das eben, Software so zu gestalten, dass es eben eine Chance ist und eben kein Disabler für digitale Barrierefreiheit und Inklusion. Wie schafft man das? Und jetzt ist natürlich Softwareentwicklung ein spezieller Bereich, dein Spezialgebiet sozusagen, Franzi, aber auch Judith, du kommst ja direkt auch aus dem IT-Bereich und MSG arbeitet ja auch an Projekten, die genau an der Stelle ansetzen. Wie macht ihr das bei MSG? Wie geht ihr da an die Sache ran? Und die Frage wirklich ganz konkret, wie entwickelt man digital barrierefreie Software?
Da gehört natürlich einiges dazu, um Software barrierefrei zu entwickeln, aber ich kann mal einfach 3 Tipps in den Raum werfen. Das erste ist, von Beginn an berücksichtigen, von Anfang an mitdenken. Das heißt, wir bilden zuerst mal unsere Projektleiter und unsere Product Owner aus und nicht die Entwickler zuerst. Und der zweite Tipp, den ich geben kann, UX-Designer, das sind eigentlich die Barrierefreiheits-Superstars in Projekten. Die können nämlich fast alle Richtlinien, die so gefordert werden, schon in den Prototypen berücksichtigen und dann günstig und iterativ testen. Und dadurch werden die Entwickler stark entlastet in einem Projekt. Das heißt, bei der Teamzusammenstellung am Anfang ist ein UX-Designer, der sich mit Barrierefreiheit auskennt, eigentlich unverzichtbar, wenn ich Barrierefreiheit günstig umsetzen möchte. Und was ich auch noch für sehr sinnvoll halte, ist, dass Organisationen, die tun sich einfach leichter, wenn man sich einmal die ganzen Gesetze und Standards und Richtlinien anguckt, konsolidiert und auf den eigenen Kontext anpasst und die Informationen, die da drinstehen, einmal zentral aufbereitet für das Unternehmen. Das ist eine sehr aufwendige Sache, diese Dokumentation dann anzufertigen, zu machen. Die kann aber danach immer wieder verwendet werden. Und dabei ist es eigentlich nur wichtig, dass ich gucke, dass ich keine Erfolgskriterien formuliere, so wie das ja die Standards schon tun, sondern wirklich Arbeitsschritte abzuleiten und die Standards so zu formulieren, dass es konkrete Aufgaben für die verschiedenen Projektrollen dann gibt.
Und wir haben im Vorfeld ja auch mal über das Projekt MSG BIN gesprochen. Das ist ja genau ein Projekt, wo ihr genau an die Thematik so rangeht, ne?
Genau, die MSG BIN, das ist jetzt eine zentrale Einheit, die sich eben um Barrierefreiheit ganz viel kümmert, die da zuständig sind. Wir haben dann auch noch ein Projekt, das nennt sich MSG ART, also Accessibility Tasks. Und das ist einfach ein Projekt, wo wir genau das tun. Wir nehmen die ganzen Gesetze und Standards und ISO-Normen, die so rumtanzen im Internet, und wir versuchen, die einfach darzustellen, den verschiedenen Projektrollen zuzuordnen und so aufzubereiten, dass es sich am Projekt orientiert.
Und jetzt, Judith, du hast ja auch schon langjährige Erfahrung in der IT, in der Softwareentwicklung. Wie schätzt du das ein? Wie schafft man das gerade und warum schafft man es gerade an vielen Stellen auch nicht? Das ist ja wirklich so eine Frage. Das sind ja sicherlich, liegt sicher nicht daran, dass die Leute nicht clever genug sind, sondern dass vielleicht im Prozess auch was nicht stimmt.
Ja, also das liegt eigentlich wirklich nicht daran, dass die Leute nicht clever genug sind, sondern also ergänzend zu dem, was Franzi sagt, das ist eine super Idee mit diesem Handwerkszeug, was muss ich eigentlich machen, um die Standards umzusetzen, finde ich schon mal einen super Ansatz und den würde ich mir wirklich noch verstärkter in der Lehre auch wünschen, also in der universitären Bildung, aber auch natürlich in den Berufsbildungsgesetzen, wo die Leute diese Berufe erlernen. Ich habe es oft erlebt, wenn ich mit Entwicklerkollegen gesprochen habe, die haben gesagt, ja, diese Auswahlmöglichkeiten da, Tag vergeben, Link beschriften, das habe ich schon alles irgendwie mal gesehen, aber ich wusste nicht genau, was das bedeutet, habe ich es mal lieber ausgelassen. Also der Wille ist ganz bestimmt bei den allermeisten Leuten da, sie müssen enabled werden, es umzusetzen und das braucht es verstärkt in der Lehre und in der Bildung.
Das heißt auch wirklich im Grunde, so wie ihr es jetzt ja beschreibt, und das setzt wiederum an den Punkten an, die wir davor besprochen haben, diesen ganzheitlichen Ansatz von vornherein auch denken, auch in der Softwareentwicklung, Leute auch mitzunehmen, die tatsächlich das verstehen, die Einschränkungen vielleicht auch haben, die das auch gleich schon testen, weil dieses, sag ich mal, iterative Testen in der Softwareentwicklung muss halt eben auch hier genau angesetzt werden und auch gelebt werden. Nur dann kann es im Grunde ja richtig funktionieren, weil wenn die Schleifen fehlen sozusagen, dann fehlt vielleicht sogar der essentielle Bestandteil hier in der Softwareentwicklung. Also ich finde das grundsätzlich, dass wir bei dem Thema und uns insgesamt, das ist jetzt die Softwareentwicklungsseite, die wir besprochen haben, weil MSG Softwareunternehmen und Judith viel Erfahrung damit bringt. Aber ich glaube, wir müssen uns insgesamt auch nochmal die Gedanken machen, Inklusion und Teilhabe sowohl im digitalen Kontext, aber auch außerhalb der digitalen Welt, ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, eine Aufgabe. Und wenn wir jetzt über die Themen von heute sprechen und im Arbeitskontext bleiben wollen, dann ist es ja auch so, dass im Grunde die demografische Entwicklung so vorgezeichnet ist, dass wir wissen, unser Arbeitskräftepotenzial wird uns im Grunde in der Zukunft so eigentlich nicht ausreichen. Wir müssen alles ausschöpfen, was irgendwie da ist, und das ist noch längst nicht geschehen. Ja, also ich glaube, beim Thema Inklusion gibt es gute Ansätze, gute Beispiele, aber auch da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die klugen Köpfe, die Ressourcen, die man da hat, die Fachkräfte, das Fachkräftepotenzial zu nutzen. Judith, jetzt hast du ja viele Stationen auch schon hinter dir, du MSG, du bist jetzt hier im BFW in Würzburg und beschäftigst dich von Bildungsseite mit dem Thema. Ja, wie schätzt du das ein? Wie siehst du diese Entwicklung? Wie schafft man es eben, dass gerade auch hier dieses Thema Partizipation und Inklusion noch stärker gelebt wird und auch genutzt wird?
Ja, also ich erlebe jetzt gerade mit dem bestehenden Fachkräftemangel schon mehr Anfragen, Kooperationsangebote, Nachfragen, auch Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Muss leider auch da immer wieder die Hürde digitale Barrierefreiheit erkennen, die oft wirklich unüberwindbar bleibt, selbst wenn das Unternehmen will und die Person will, dort arbeiten möchte, scheitern wir oft schon im Praktikum und dann später auch am Arbeitsplatz an digitalen Hürden. Aber grundsätzlich, ja, die Bereitschaft steigt gerade in unserer Gesellschaft, es auch mal etwas mit etwas schwieriger zu integrierenden Personen zu versuchen, Teilzeitangebote, Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort, ist eine tolle Entwicklung. Was ich mir aber letztendlich so, wenn ich sagen dürfte, I have a dream, dann würde ich das gerne irgendwann auflösen, dass wir so ein zweigeteiltes System haben. Wenn Unternehmen keinen Menschen mit Behinderung beschäftigen, dann zahlen sie eine sogenannte Ausgleichsabgabe an ein Inklusionsamt, mit dem dann wiederum technische Hilfen für uns Menschen mit Behinderung finanziert werden, aber sind dann free, also müssen dann halt nichts mehr machen und keine Menschen mit Behinderung beschäftigen. Die landen dann in irgendwelchen anderen Sparten, in Werkstätten, in sonstigen Einrichtungen, die sich dann betreuen, und wir nehmen die alle gar nicht wahr. Die sind irgendwo dann weg, die Gesellschaft sieht sie nicht mehr und merkt auch gar nicht, dass die da sind, muss sich nicht damit befassen. Da kümmert sich dann der Sozialstaat darum. Ist auch gut so, dass es so ist. Aber besser wäre es doch, wenn alle Unternehmen sagen, okay, ich finde auch Wege, Menschen, die nicht ganz so leistungsfähig sind, zu integrieren, wie die MSG BIN jetzt das macht und sagt, okay, wir haben ja auch einen gesellschaftlichen Auftrag, wir machen ein Konstrukt, dass die Menschen, die nicht ganz so leistungsfähig sind, auch einen Beitrag leisten können, die werden dann vom Staat sogar noch unterstützt, finde ich einen super Ansatz. Wir sind leider mit unserem zweigliedrigen System, wenn wir einen nicht brauchen können, dann schiebt man irgendwo anders hin und dann muss sich jemand anders kümmern. Und ich fände es super und auch einen echten Mehrwert, wenn wir das als gesamtgesellschaftliches Thema annehmen und sagen, alle Unternehmen finden Wege, auch Menschen, die nicht ganz so leistungsfähig sind, in ihren Prozess zu integrieren.
Also wobei, musst du dir sagen, also es ist ja nicht immer so, dass die Leute nicht ganz so leistungsfähig sind. Oftmals haben sie halt einfach eine bestimmte Einschränkung, die man überwinden muss. Und ich denke, in der aktuellen Situation, und das wird sich eben auf kurz oder lang auch kaum verändern, die Unternehmen brauchen ja faktisch Arbeitskräfte, Fachkräfte, Potenziale. Und das ist, dann muss man sich mit dem Markt beschäftigen und auseinandersetzen und das auch anerkennen, dass es einfach nicht mehr so einfach ist wie vor 20 Jahren. Es ist halt einfach so, ja. Und dementsprechend Lösungen finden. Deshalb gibt es aber ganz schöne Beispiele von Unternehmen, die das auch wirklich schon hervorragend machen. Und du hast es ja auch gesagt, gerade eben, aber auch im Vorgespräch. Natürlich muss man das auch mitdenken und ist auch klar, dass das für Unternehmen mit Kosten verbunden ist. Das kann eben mit der Ausstattung sein des Arbeitsplatzes, vielleicht aber auch im Arbeitsprozess. Aber in der gelebten Praxis, und das zeigen ja auch oft die Beispiele, ist es einfach ein riesengroßer Mehrwert, den die Unternehmen aus ganz vielen Perspektiven daraus gewinnen. Und deshalb, glaube ich, sind das ganz, ganz wichtige Projekte und auch Projekte, die wahrscheinlich dann auch aufgrund des Bedarfs irgendwann ohnehin, und das wäre mein Wunsch, auch zum Selbstläufer würden. Aber man muss eben über diese Projekte berichten und muss die auch transparent darstellen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ich habe gleich noch eine Frage an dich, Judith, die mir ganz wichtig wäre, weil du jetzt ja auch im Bildungskontext beschäftigt bist. Also ich denke auch gerade vor dem Hintergrund digitaler Barrierefreiheit, steigender Digitalisierung und Technologie wird auch im Bereich der Menschen mit Behinderungen das Thema Qualifizierung, Weiterbildung zukünftig ein riesengroßes Thema sein. Aber ich möchte zunächst von Franzi nochmal die Einschätzung haben. Wie schätzt du das ein mit dem Business Value von Barrierefreiheit, von digitaler Barrierefreiheit?
Also ich halte den für sehr riesig, den Business Value von Barrierefreiheit auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen. Vor allem, wenn wir an den Nutzen denken, für wenn wir Produkte barrierefrei zur Verfügung stellen, digitale, für unsere Kunden. Zum einen, klar, ich halte Gesetze ein und vermeide potenzielle Strafen. So das Offensichtlichste. Ich habe aber auch eine viel größere Kundschaft, wenn ich Menschen mit Behinderungen, Einschränkungen aktiv mit einbeziehe. Das sind oft mehr, als man eigentlich denken mag. Professor Jonathan Hassel, das ist einer, der beschäftigt sich sehr viel mit Barrierefreiheit, der sagt auch, das sind um die 20%, weil wir ja in Deutschland nur die Zahlen haben für schwerbehinderte Menschen. Aber natürlich gibt es viel, viel mehr, die von Einschränkungen betroffen sind. Das fängt ja damit an, wenn ich eine Brille oder Hörgeräte trage. In der Statistik taucht man dann gar nicht auf. Also es sind um die 20% von der Bevölkerung, die ich komplett außen vor lasse, wenn ich mich nicht um die Kundschaft bemühe, die Einschränkungen hat. Ich kann da auch eine persönliche Geschichte dazu erzählen. Ich war sehr lange, sehr viele Jahre Fan von Microsoft. Ich hatte alles von Microsoft, meinen Computer, ich hatte ein Android-Handy und ich hatte riesengroße Probleme damit, das Ganze mit meinen Hörgeräten zu koppeln per Bluetooth. Ja, dann habe ich mir halt ein MacBook gekauft und iPhone und siehe da, es funktioniert. Die Geräte sind teurer, aber ich benutze sie trotzdem, weil es funktioniert und weil es mit Microsoft nicht funktioniert hat. Es ging nicht. So. Also die Kunden entscheiden sich natürlich dann für die Marken, die Barrierefreiheit berücksichtigen. Das ist schon mal das eine. In B2B-Projekten, also vor allem, wenn wir für andere Unternehmen tätig sind, dann können wir halt Projekte gewinnen in allen Sektoren, die Barrierefreiheit irgendwie für wichtig erachten. Zum Beispiel im öffentlichen Sektor. Da muss es ja prinzipiell mit eingehalten werden. Das heißt, da öffne ich mir Tor und Angel für neue potenzielle Projekte, für die Akquise. Ich kann meine Kundenzufriedenheit steigern. Alle profitieren von Barrierefreiheit auf irgendeine Art und Weise. Zum Beispiel, wenn ich bestimmte Kontraste einhalte in meiner Anwendung und große Schriftarten anbiete, um sehbehinderte Menschen nicht auszuschließen, dann profitieren ja alle davon, denen ab und an mal die Sonne auf dem Bildschirm scheint. Und das Letzte, was ich noch sagen will, Barrierefreiheit, das ist ein riesiger Katalysator für Innovationen und das wird auch ein Punkt, der wird oft nicht gesehen. Die Innovationen, die kommen dann meistens unserer ganzen Gesellschaft zugute und nicht nur Menschen mit Behinderungen. Und das beste Beispiel für mich dafür ist der Transistor. Der ursprüngliche Zweck vom Transistor, warum der überhaupt erfunden wurde, das war nur der Grund, um ein kompaktes, ein sehr effizientes Hörgerät zu entwickeln. Und jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor ohne Transistor. Also man sieht, da kommen einfach krasse Innovationen raus, wenn wir unser Gehirn mal ein bisschen anstrengen und in Richtung Barrierefreiheit denken und wo uns das dann überall hinführen kann.
Also ich kann das alles unterstreichen und glaube auch, dass das echt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man auch an der Stelle über Innovation auch wirklich Fortschritte erreicht. Aber jetzt Judith nochmal zu dir rüber. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, du lebst es jetzt ja auch tagtäglich auch bei euch, dass eben Qualifizierung, Weiterbildung und Lernen auch gerade für Menschen mit Einschränkungen ein riesengroßes Thema ist, um eben dann auch in dieser Welt, die digitalisiert ist, in der wir dann mit Technologie, mit KI arbeiten, auch Schritt halten zu können. Würdest du sagen, das unterscheidet sich von, sag ich mal, dem normalen Weiterbildungsmarkt oder ist da schon aus deiner Sicht auch eine besondere Bedeutung drauf und braucht vielleicht noch mehr Augenmerk?
Ja, es unterscheidet sich derzeit auf jeden Fall noch vom allgemeinen Weiterbildungsmarkt, weil auch der allgemeine Weiterbildungsmarkt für Menschen mit Behinderung nicht wirklich zugänglich ist, weil er halt häufig auch noch mit Barrieren belastet ist. Also natürlich studieren blinde und sehende Menschen ganz normal an allen Unis und machen das auch. Es gibt ein paar Schwerpunktbereiche. Aber ich habe immer noch einen riesengroßen Effort, mir die Literatur zugänglich zu machen, an die Informationen zu kommen, dort mich auch zurechtzufinden. Also da ist schon noch ein Way to go, dass das noch leichter wird und letztendlich so easy wie halt für sehende Studierende. Gleiches gilt natürlich für Weiterbildungsangebote, sei es VHS oder wie auch immer ich mich digital weiterbilde. Aber da ist wieder der größte Enabler die digitale Barrierefreiheit, weil wenn irgendwann einfach jedes E-Book und jede Internetseite, wo ich irgendwas lernen kann, sofort Tutor oder was auch immer, einfach barrierefrei ist, dann mache ich das wie jeder andere auch. Aber das dauert noch.
Also wir haben noch einen Weg zu gehen auf der Journey sozusagen, aber wir sind, glaube ich, an vielen Stellen schon, wir laufen in die richtige Richtung. Von daher, ich kann sagen, es war jetzt ein echt ein spannender Ritt mit euch durch verschiedenste Themen, dem ganzheitlichen Ansatz, den ihr seht, über die Gesetzgebungsverfahren, über Softwareentwicklung bis hin jetzt auch den Potenzialen am Ende und den Ausblick. Ich sage schon mal vielen Dank und würde aber echt euch gerne nochmal fragen, habt ihr noch was offen geblieben ist? Das können wir gerne noch mit aufnehmen. Ansonsten erst schon mal herzlichen Dank für eure Ausführungen.
Ja, für mich, wenn ich da noch einen Wunsch äußern darf, dann ist es einfach immer Austausch. Also wenn es Fragen gibt, wenn es Unsicherheiten gibt, wie kann ich was machen, wo kann ich was verbessern, einfach Unternehmen wie MSG oder auch uns das BfW ansprechen und immer wieder in Austausch treten, da erfährt man immer mehr und kommt jetzt mal ein Stück weiter.
Genau, von mir auch vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich habe, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Vielleicht ein kleiner Hinweis noch, die MSG, die ist ja da wirklich jetzt mittlerweile dahinter, das BFSG zu unterstützen bei der Umsetzung. Wir werden bald eine Website veröffentlichen. Die wird auch für alle zugänglich sein, die ist kostenfrei, wo wir diese Dokumentation veröffentlichen werden, wie man denn von Anfang an in Projekten Barrierefreiheit umsetzt. Also da kann man sich schon mal drauf freuen. Das Super. Ist vielleicht ein guter erster Schritt für auch viele andere Unternehmen.
Klasse. Also von daher, ich glaube, es ist vieles dabei, vieles, was man sich mitnehmen kann. Danke euch für eure Zeit und für die wirklich spannenden und beeindruckenden Einblicke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.